Birgit.
Hat er das schon gesagt? Wir sind noch in der Predigtreihe Gebet und heute ist sozusagen der sechste und letzte Teil davon. Und wir haben vorher so überlegt, welche Aspekte wollen wir hier auch zum Gebet als Gemeinde bewegen. Und ich freue mich sehr, dass ich heute predigen darf über ein Thema, was ich sehr liebe. Trara. Gemeinschaftliches Gebet. Oh, das S hat sich da verabschiedet. Egal, gemeinschaftliches Gebet. Gott ist ein Gott der Gemeinschaft. Und am Anfang des Jahres habe ich hier gepredigt über das Motto des Jahres: Beziehung leben, Jesus lieben. Und auch da ging es schon immer wieder um Beziehung, Beziehung. Gott ist ein Gott der Beziehung, Gott ist ein Gott der Gemeinschaft. Und das, woran wir glauben im Tiefsten, das sprengt schon alleine dieses allererste Dogma, wer ist Gott? Nämlich Gott ist der dreieine Gott, Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Das musst du mal versuchen, jemand vom Verstand aus zu erklären. Der wird sagen, hä, wie, entweder das ist einer oder das sind drei. Nein, es ist der dreieine Gott. Und das ist so das Wunderbare, dass der Glaube erschließt sich uns nur übernatürlich. Nur wenn der Heilige Geist uns Offenbarung schenkt. Und ich glaube, wenn wir dem Raum geben, diesem Geheimnis Gottes in dieser Dreieinigkeit, dieser Liebesbeziehung, dieser Hingabe aneinander, dann haben wir schon ja den Kern des christlichen Glaubens verstanden. Denn es geht immer wieder um Liebe, um Hingabe, um Gemeinschaft und Beziehung. Und diese Liebe Gottes hat Jesus getrieben, auf diese Erde zu kommen. Der Vater hat ihn gesandt, aber Jesus war bereit dazu. Und was hat Jesus getan, um diese Gemeinschaft aufrechtzuerhalten? Er hat gebetet. Er ist immer wieder jeden Tag neu ins Gebet gegangen. Das war seine Prio Nummer eins, weil er ein Gott der Gemeinschaft ist. Und weil Jesus es ins Gebet gezogen hat. Und schon bei seiner Taufe sehen wir das. Als Jesus betet, kommt der Heilige Geist auf ihn. Und Gott, der Vater, spricht, das ist mein geliebter Sohn. Auf ihn sollt ihr hören. Was sehen wir da? Gemeinschaft des dreieinigen Gottes. Jesus betet, der Heilige Geist kommt. Und der Vater spricht ihm, das ist so, du allein bist mein geliebter Sohn. Mein einer und einziger Sohn. Und so hat auch Jesus immer wieder dann in seinem Dienst den Tag begonnen mit Gebet, den Tag beschlossen mit Gebet, immer wieder zwischendurch gebetet, weil es ihn hineingezogen hat in diese Gemeinschaft mit dem Vater durch den Heiligen Geist. Und nur durch diese Gebetsgemeinschaft mit dem Vater, mit dem Heiligen Geist, konnte Jesus sein Werk auf dieser Erde tun, bis hin zu seinem Tod am Kreuz. Gemeinschaft hat Kraft, Gemeinschaft setzt frei. Und nur durch diese Gemeinschaft hat Jesus immer wieder neu Kraft empfangen, Weisung empfangen für jeden neuen Tag, für alles, was er an diesem Tag tun sollte vom Vater aus. Hat nichts getan, hat er gesagt, was er den Vater nicht zuvor hat tun sehen. Das ist Gemeinschaft im Alltag. Das hat Jesus uns nicht nur vorgelebt, sondern das möchte Jesus auch in deinem und meinem Leben neu schenken, neu freisetzen, dass wir wirklich dieses Leben der Gemeinschaft jeden Tag neu, auch in unserem Alltag, genießen, auskaufen, uns dafür Zeit nehmen, Gott unser Herz immer wieder neu hinhalten. Und es gibt keinen langfristigeren, vollmächtigen und segensreichen geistlichen Dienst ohne so ein Leben der Gemeinschaft mit Gott, ohne so ein Leben des Gebets. Das ist der Schlüssel für alles, was wir letztendlich tun, für alles, wonach wir uns geistlich sehen, für alles, wonach du dich letztendlich in deinem Leben sehnst. Weil Gott ein Gott der Gemeinschaft ist, möchte er aber nicht nur die traute Gemeinschaft mit dir alleine, ich und meine, jetzt muss ich einen Namen wählen, der hier nicht in der Gemeinde ist, meine, macht mal einen Vorschlag, ich, Ich und meine Gertrud zum Beispiel. Oh, mit der Gertrud. Also auf die habe ich schon die ganze Zeit gewartet. Für die anderen habe ich jetzt heute leider keine Zeit mehr. Ich habe ja ein Date mit Gertrud. Nein, Gott ist ein Gott der Gemeinschaft. Er möchte uns alle dabei haben. Dich und dich und dich und dich und alle Kinder, die zu ihm gehören. Gott möchte, dass alle seine Kinder Gemeinschaft haben mit ihm. Und darum geht es heute, um dieses gemeinschaftliche Gebet. Weil Gemeinde, genau das ist doch Gemeinde. Gemeinde ist Gemeinschaft mit Gott und Gemeinschaft untereinander. Das ist das Wesen von Gemeinde. Und darum gehört auch Gebet, gemeinschaftliches Gebet zu jeder christlichen Gemeinde dazu. Und sicherlich kennt ihr diese Bibelstelle, wo die Urgemeinde beschrieben wird, wirklich als ein Beispiel, als ein Vorbild für alle christlichen Gemeinden, die die Jahrtausende später folgen, Apostelgeschichte 2, Vers 42. Da heißt es, sie, also die ersten Jünger, hielten an der Lehre der Apostel fest und an der Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und an den Gebeten. Und an den Gebeten, diese vier Säulen jeder christlichen Gemeinde, keine einzige darf fehlen. Was wären wir ohne das Wort Gottes, ohne die Lehre, ohne die Predigt? Gott möchte, dass wir als Gemeinde zusammenkommen, in der Gemeinschaft, untereinander, beim Kaffee trinken, bei der Gemeindefreizeit. Gott liebt das. Gott liebt Gemeinschaft. Das sollen wir leben. Und Jesus hat sein Leben hingegeben. Und im Abendmahl, das feiern wir jeden Sonntag, wollen wir uns daran erinnern, dass Jesus diese Gemeinschaft mit uns sich hat alles kosten lassen. Diesen grausamen Tod am Kreuz, das feiern wir jeden Sonntag. Und auch jeden Sonntag haben Gebete ihren Platz in dieser Gemeinde. Ist euch aufgefallen, dass diese vier Grundelemente, diese vier Säulen, das sind auch die vier Säulen unserer sonntäglichen Gottesdienste, aber es sollten auch die vier Säulen sein in unserem normalen Gemeindeleben. Gott ist ein Gott der Gemeinschaft. Und auf der Beziehung, auf Gemeinschaft liegt ein besonderer Segen. Und so hat auch Jesus gesagt in Matthäus 18, Vers 20, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Wir haben kein Wort, da wo Birgit im Gebet sitzt, da bin ich immer unter ihr oder neben ihr oder über ihr. Nein, das hat eine Bewandtnis, zwei oder drei, das können auch 200 oder 300 oder 3000 sein. Aber Jesus möchte damit ausdrücken, das zieht mich an. Wenn Christen zusammenkommen in meinem Namen, das liebe ich, da komme ich, da sende ich meinen Heiligen Geist direkt hinein, um Gemeinschaft zu haben mit ihnen. Und das ist das Wunderbare. Es liegt ein besonderer Segen auf gelebter Gebetsgemeinschaft. Und ich freue mich, dass wir, wie ich finde, schon eine betende Gemeinde sind. Das fällt mir immer wieder auf, wenn ich die Donnerstagsmail schreibe, dann hier und da verändert sich ja mal was, aber Gebetsangebote in unserer Gemeinde, da ist gleich so eine Liste. Montag, Dienstag, Mittwoch, Montag noch nicht und so, aber also es sind wirklich an vielen Tagen, wo wir unterschiedliche Gebetsangebote haben. Das ist nicht ganz normal für alle Gemeinden. Ich kenne Gemeinden, die haben kein einziges Gebetsangebot, die leiden auch darunter. Dann sage ich, ja, auch wenn unsere Gruppen vielleicht klein sind und manchmal schwach sind und so, aber ja, das ist ein Stück vom Herzen Gottes, was er hier hineingelegt hat in unsere Gemeinde. Und ich möchte euch dafür danken, wenn ihr vielleicht seit Jahrzehnten dabei seid, in diesen Gruppen wirklich Gemeinschaft zu leben, untereinander und mit Gott im Gebet. Da liegt Segen drauf und da liegt auch eine besondere Verheißung drauf, weil Jesus hat in dem Vers davor, den wir gerade gehört haben, Matthäus 18, Vers 19 gesagt, was auch immer zwei von euch auf Erden einmütig erbitten, werden sie von meinem himmlischen Vater erhalten. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Was auch immer zwei von euch auf Erden einmütig erbitten. Und auch da, das sagt Jesus, das ist schon der Kern von Gemeinschaft, wo du zu zweit zusammenkommst. Aber natürlich ist Gemeinschaft darauf angelegt zu wachsen. Und diese Verheißung dürfen wir für gemeinschaftliches Gebet nehmen, überall da, wo wir im Hauskreis, wo wir in der Dienstgruppe, wo wir vielleicht am Telefon zu zweit, wenn wir vielleicht zu schwach sind, zu alt sind, krank sind, zu weit weg wohnen, überall, wo wir Gemeinschaft haben im Gebet. Da hat Jesus nicht nur seine Gegenwart verheißen, sondern auch eine besondere Verheißung gegeben, wenn wir einmütig beten. Da liegt eine besondere Kraft drin, eine besondere Power drin, eine besondere Verheißung ruht da drauf. Und wir wollen uns jetzt gemeinsam anschauen, wie denn die Urgemeinde gemeinsam gebetet hat. Und es gibt nicht viele Berichte darüber, aber einen, der, ja, finde ich, eigentlich alles ausdrückt, finden wir in Apostelgeschichte 4, Vers 23 bis 31. Aber ich möchte euch vorher noch kurz ein bisschen in den Background mit reinnehmen. Dann könnt ihr das besser verstehen, was da geschehen ist. Und zwar waren ja Petrus und Johannes auf dem Weg in den Tempel, sehen einen Gelähmten, der bettelt. Und sie sagen, nein, Silber und Geld haben wir nicht, aber im Namen Jesu, steh auf und geh umher. Und sogleich kam Kraft in die Beine des Gelähmten. Er stand auf und sprang umher und lobte Gott. Und das hat natürlich einen riesen Menschenauflauf gegeben, weil alle Leute kannten natürlich diesen Bettler, der da seit Jahrzehnten vor den Toren des Tempels saß. Und Petrus und Johannes haben natürlich die Chance genutzt und ja von Jesus erzählt. Was starrt ihr uns hier an, als hätten wir dieses Wunder getan? Nein, das haben wir im Namen Jesu und durch Jesus getan. Und natürlich war da ein Riesentumult und die Hohepriester und Ältesten dachten, Mensch, jetzt haben wir diesen Jesus aus dem Weg geschafft hier, unser Tempel ist endlich wieder bereinigt und jetzt kommen da so zwei dahergelaufene und jetzt geht das weiter. Und was haben sie getan? Sie haben ihn verboten, das lese ich euch mal vor, Kapitel 4, Vers 18 bis 21. Dann haben sie sie verhaftet, genau, und haben sie über Nacht festgehalten. Und am nächsten Morgen haben sie Petrus und Johannes zu sich hereingerufen. Und sie riefen sie herein und verboten ihnen, jemals wieder im Namen Jesu zu verkünden und zu lehren. Doch Petrus und Johannes antworteten ihnen, ob es vor Gott recht ist, mehr auf euch zu hören als auf Gott, das entscheidet selbst. Wir können unmöglich schweigen über das, was wir gesehen und gehört haben. Wir können doch unmöglich schweigen über das, was wir gesehen und gehört haben, nämlich dass dieser Jesus, den ihr ans Kreuz gebracht habt, der elendlich da verreckt ist, der ist auferstanden und wir haben ihn gesehen, er ist uns begegnet, er lebt. Er hat die Macht des Todes zerbrochen. Darüber können wir doch unmöglich schweigen. Und ihr seht es, diese Kraft, diese selbe Auferstehungskraft, die Jesus aus dem Grab geholt hat, die hat diesen Kranken, diesen Gelähmten gesund gemacht. Wie können wir darüber schweigen? Und dann kommen sie zu den Iren nach dieser krassen Drohung. Und das wollen wir jetzt schauen, wie die erste Gemeinde darauf reagiert. Apostelgeschichte 4, Abvers 23. Nach ihrer Freilassung gingen sie zu den Iren und berichteten alles, was die Hohenpriester und die Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Als sie das hörten, erhoben sie einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen, Herr, du hast den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen und alles, was sie erfüllt. Du hast durch den Mund unseres Vaters David, deines Knechtes, durch den Heiligen Geist gesagt, warum tobten die Völker, warum machten die Nationen nichtige Pläne? Die Könige der Erde standen auf und die Herrscher haben sich verbündet gegen den Herrn und seinen Christus. Wahrhaftig, verbündet haben sich in dieser Stadt gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, Herodes und Pontius Pilatus mit den Heiden und den Stämmen Israels, um alles auszuführen, was deine Hand und dein Wille im Voraus bestimmt haben, dass es geschehe. Doch jetzt, Herr, sieh auf ihre Drohungen und gib deinen Knechten mit allem Freimut, dein Wort zu verkünden. Streck deine Hand aus, damit Heilungen und Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Als sie gebetet hatten, bebte der Ort, an dem sie versammelt waren, und alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie verkündeten freimütig das Wort Gottes. Halleluja. Ich glaube, dass Gott uns noch weiter in so ein gemeinschaftliches, so ein Powergebet hineinziehen will. Und wir haben freitagabends auch länger dafür gebetet, dass Gott das schenkt, dass ein neues Gebetsfeuer in unseren Herzen anzündet, eine neue Gebetsleidenschaft, einen neuen Glauben weckt, dass Gebet wirklich etwas verändert, dass Gebet ein machtvoller Schlüssel ist, der die Schleusen des Himmels öffnet und wirklich einen Segen herabbetet, den wir ohne dieses Gebet nicht gehabt hätten. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet, heißt es auch im Wort Gottes. Ich glaube, dass Gott uns neu sammeln will, uns neu die Augen und die Herzen öffnen will für diese Kraft und diese Macht und diese Power und diese Verheißung, die auf dem gemeinschaftlichen Gebet liegt. Die Frage ist, wie können wir das lernen, so gemeinschaftlich zu beten, wirklich, dass das Alte sozusagen erbebt, dass das Alte erschüttert wird, dass neu die Kraft des Heiligen Geistes kommt und dass wir wirklich hinausgehen mit der besten Botschaft der Welt und den Menschen von Jesus erzählen, dass es Hoffnung gibt, dass es Leben gibt über den Tod hinaus, dass es eine Liebe gibt, nach der sich letztendlich jeder Mensch auf dieser Erde sehnt. Dieses Gebet, was uns freisetzt, wirklich Zeugen zu sein und zu den Menschen mit der besten Botschaft der Welt hinauszugehen. Ich habe 3 Punkte. Wie können wir lernen, vollmächtig, siegreich im gemeinschaftlichen Gebet zu beten? Der erste Punkt, wir beten in Einmütigkeit. Es gibt nicht viele Bibelstellen, die wir über gemeinschaftliches Gebet haben, aber eines können wir sicher wissen, dass die ersten Christen gebetet und viel und viel und viel gebetet haben. Und da fällt auf, in diesen ersten Bibelstellen, wo es um gemeinschaftliches Gebet geht, dass immer wieder ein kleines Wort auftaucht. Und hört mal zu, ob ihr es heraushört. Apostelgeschichte 1, Vers 14. Das war, nachdem Jesus auferstanden ist und noch vor Pfingsten. Sie alle verharrten dort einmütig im Gebet, zusammen mit den Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und seinen Brüdern. 2,46. Tag für Tag verharrten sie einmütig im Tempel, brachen in ihren Häusern das Brot und hielten miteinander Mahl in Freude und Lauterkeit des Herzens. Und hier in unserer Bibelstelle 4,24, als sie das hörten, erhoben sie einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen. Na, wer hat was rausgehört? Einmütig! Das fällt doch wirklich auf. Immer wieder dieses einmütig. Also das muss doch irgendwie eine Bedeutung haben. Wie können wir einmütig beten? Und einmütig heißt ja im Sinne Jesu, weil Gott, wie gesagt, ein Gott der Gemeinschaft ist. Und Jesus hat gesagt, wo 2 oder 3 in meinem Namen zusammen sind. Und das heißt auch in meiner Herzenshaltung, in dem, was mich ausmacht. Wie können wir einmütig beten? Und jetzt wird's praktisch. Wir wollen auch heute ein bisschen praktisch sein. Wie können wir in einer Gebetsgruppe einmütig beten? Das Erste, dass wir geklärte Beziehungen untereinander haben. Dass wir in die Gebetsgemeinschaft nicht irgendetwas hineinnehmen, irgendein Konflikt, irgendetwas, was wir noch nicht geklärt haben, mit einem unvergebenen Herzen, mit irgendetwas, wo wir das Gespür haben, ja, das steht jetzt so zwischen uns, wir können eigentlich gar nicht richtig zusammen beten, ohne dass es in irgendeiner Weise vielleicht geheuchelt wäre. Das stört jedes Gebet, das stört den Flow des Heiligen Geistes, wenn wir in ungeklärten Beziehungen zusammen beten. Und so sollten wir immer wieder schauen, wenn wir gemeinsam siegreich beten wollen, dass wir wirklich in Vergebung, in Versöhnung leben, dass wir mit Wertschätzung und Achtung dem anderen begegnen in der Gruppe. Dass wir nicht werten und schon gar nicht abwerten. Ein zweiter Aspekt, wir achten auf die Gruppe. Und das ist so wichtig, auch wenn wir einmütig beten wollen, dass wir nicht nur sagen, so, heute werde ich den anderen mal wieder zeigen, was für ein toller Beter oder Beterin ich bin. Dass wir so reingehen mit so einer Haltung, ja, die anderen brauchen das, dass ich sie hier so ordentlich jetzt so anpeitsche oder wie auch immer. Nein, wir brauchen eine demütige Herzenseinstellung, dass wir sagen, ich komme als eine Person der Gebetsgemeinschaft in diese Gruppe und bringe mich ein, natürlich bringe mich ein. Aber ich achte auch auf die anderen und ich achte auch darauf, dass die anderen, vielleicht die Langsameren, die Stilleren, dass auch die zum Zuge kommen. Das ist Gebetsgemeinschaft. Und auch da, glaube ich, können wir weiter lernen, aufeinander zu achten, dass die Stillen sich mehr trauen zu beten und dass die, die sehr viel und sehr laut und sehr lange beten, sich zurücknehmen und auch mal erlauben, dass eine Pause im Gebet entsteht. Ich glaube, das ist so wichtig, das ist auch gelebte Liebe, dass wir auch das, vielleicht betet jemand dann nach einigem Zögern vielleicht nur einen kurzen Satz, aber Gott hört diesen Satz, Gott achtet diesen Satz, weil wir als Kinder Gottes beten und du liebst dein Kind nicht mehr, weil es dich in einem ausgefeilten Referat überzeugt, dass du eine Tafel Schokolade rausrücken sollst, sondern du hörst die Herzensstimme deiner Kinder. Und genauso möchte Gott unsere Herzensstimme hören und dass wir aufeinander achten, gerade in der Gebetsgemeinschaft, dass wir ja möglichst kurz beten, dass wir den anderen Raum geben zu beten, dass wir nicht denken, ja, weil ich so eine Gebetspower habe, deswegen, das ist besonders vollmächtig. Auch das erfordert Demut. Und dass wir aber auch den unterschiedlichen Temperamenten Raum geben, das ist auch wichtig. Wenn jemand so ein Gebetsfeuer hat, sollen wir es auch nicht einfach auslöschen. Aber wir sollen aufeinander achten. Und da ist eine große Bandbreite. Und da sind wir auch als Gebetsleitende immer wieder gefragt, wirklich darauf zu achten. Ein guter Gebetsleiter ist der oder diejenige, der das fördert, dass möglichst viele in der Gruppe beten. Ich glaube, das ist auch eine Kultur des Himmels. Und wir beten gemeinsam für ein gemeinsames Anliegen, weil nur dann können wir einmütig beten. Und das ist mir auch so wichtig, dass ich versuche das immer wieder, freitagabends auch, ich gebe dann ein Anliegen rein. Und das ist so wichtig, dass wir zuhören. Wie können wir einmütig beten, wenn der eine für die Politik betet, der andere für den schmerzenden Fuß von Oma so und so? Und der Nächste betet dann für den nächsten Gottesdienst oder so. Man kann sich ja gar nicht innerlich drauf einstellen. Da kann gar nicht der Glaube wachsen, der Heilige Geist wirken. Und das ist so wichtig, dass wir auch da aufeinander achten. Dass wir, wenn da jemand die Leitung hat, ein Gebetsanliegen reingibt, dass wir drauf hören und dass wir gemeinsam erspüren, wie lange sollen wir dafür beten, wie tief sollen wir da reingehen. Der Heilige Geist möchte uns das zeigen. Aber da ist es wichtig, dass wir aufeinander hören. Was hat der andere vielleicht schon gebetet? Und dass wir dann auch immer wieder dieses Anliegen aufgreifen, schauen, haben wir das Gefühl, ja, das ist jetzt bei Gott angekommen. Da hat man auch vom Heiligen Geist her, will uns helfen, auch da auf ihn zu hören, dass wir wirklich auch ein gemeinsames Anliegen vor Gottes Thron bringen. Einmütig beten. Das ist ein Geschenk, was der Heilige Geist uns schenkt. Der zweite Aspekt, wir erheben Gott über allen Problemen. Und da finde ich diese Jünger, also ich ziehe meinen Hut wirklich vor denen. Da kommen Petrus und Johannes, man darf nicht vergessen, Jesus ist gerade so wirklich schrecklich an diesem Kreuz verreckt. Und die erzählen, jetzt haben sie uns verboten, jemals wieder im Namen Jesu zu predigen oder zu lehren. Und was machen die Jünger? Die sagen nicht, oh, wie schrecklich, oh nein, jetzt geht das ja mit uns an den Kragen. Was sollen wir nur machen und wie fürchterlich. Oh nee, wenn ich mir vorstelle, ich werde auch gefoltert ins Gefängnis und vielleicht ja steinigen sie mich oder was weiß ich, was sie mit mir machen. Ich glaube schon, dass es emotional auch was mit ihnen gemacht hat. Natürlich diese Nachricht. Aber sie haben sich entschlossen, im Glauben nicht auf ihre Gefühle, nicht auf die äußeren Umstände, nicht auf Menschen, nicht auf ihre Feinde zu schauen, sondern zuerst auf Gott. Und sie haben ihren Glauben aufgebaut dadurch, dass sie auf Gott geschaut haben. Und Wolfram hat immer gesagt, wenn jemand zu ihm in der Seelsorge kam, Und das war so ein Riesenberg und Anliegen, dass er immer gefragt hat, ja, jetzt hast du mir erzählt, was du für ein großes Problem hast. Und jetzt zeig mir mal, wie groß ist dein Problem und wie groß ist Gott? Das habe ich mir gemerkt und das sollten wir uns zu Herzen nehmen, gerade im Gebet, zu schauen, ja, es gibt Notsituationen, es gibt furchtbare Probleme, es gibt Dinge, die unser Herz zerreißen, aber Gott ist größer. Und das haben die Jünger begriffen und ausgebetet. In Vers 24, sie schauen zuerst auf die Macht Gottes. Als sie das hörten, erhoben sie einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen, Herr, du hast den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen und alles, was sie erfüllt. Gott ist der Schöpfer. Alles existiert nur durch ihn. Wie sollte Gott nicht die Macht haben, auch alles zu verändern? Und dann bekennen sie auch im Lobpreis, im Gebet, dass Gott nicht nur der Herr der Schöpfung ist, sondern der Herr der ganzen Geschichte. Und da lese ich euch nur mal die letzten Verse vor. Dann sagen sie, warum toben die Völker und so weiter? Alle haben sich verbündet gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast. Und dann Vers 28, um alles auszuführen, was deine Hand und dein Wille im Voraus bestimmt haben, dass es geschehe. Ja, es gibt Feinde, es gibt Herrscher und Mächte, wo wir nicht verstehen, wie kann Gott das zulassen, dass Christen verfolgt werden. Es gab noch nie so viele Christenverfolgung wie in unserer Zeit. Wie kann Gott das zulassen, die Ungerechtigkeit, den Hunger, die Kriege? Aber letztendlich haben sie darüber bekannt, auch darüber bist du der Herr Himmels und der Erde, der Schöpfergott, aber auch der Herr der Geschichte. Letztendlich muss alles so geschehen, wie du es in deinem Heilsplan beschlossen hast, um letztendlich heil zu wirken, dass viele, viele, viele Menschen, wie wir auch gerade eben in dieser Prophetie gehört haben, ja, es spitzt sich so viel zu in unserer Welt an Problemen, an Situationen, wo wir spüren, wir haben es eben nicht in der Hand. Die Regierung dieser Welt, ja, es menschelt, 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 aber Gott hat einen Plan und darauf sollten wir immer wieder schauen, über unseren persönlichen Problem und auch über diesen Problem dieser Welt. Und das ist so wichtig, wenn wir gemeinschaftlich beten, dass wir nicht sofort starten, ja mit Fürbitte. Da achte ich auch immer sehr drauf, dass wir uns zuerst mal Gott persönlich hingeben, dass wir den Heiligen Geist einladen, dass er kommt. Der Heilige Geist ist derjenige, der Glauben in uns aufbaut. Und dass wir dann in den Lobpreis gehen, in Liedern oder hier auch im Bekenntnis, dass wir Gottes Größe preisen, ihn stellen, über egal was, wofür wir noch beten wollen. Gott ist immer größer, Gott ist immer stärker, Gott ist ein Gott der Liebe und er möchte eingreifen. Und das ist so wichtig, dass wir auch das lernen, auch in deinem persönlichen Gebetsleben möchte ich dich dazu einladen, dass du nicht sofort mit deinen ganzen Bitten kommst, sondern nimm dir Zeit, zuerst auf Gott zu schauen und zu bekennen, seine Größe, seine Herrlichkeit, seine Liebe. Und es wird dein Herz verändern und es wird auch deine Probleme verändern. Und darum ist gemeinschaftliches Gebet so wichtig, selbst wenn wir da nicht für die ganzen persönlichen Probleme beten, aber wir üben das gemeinsam ein, Gottes Größe zu bekennen und im Glauben zu gehen. Und das wird auch dein Problem nicht unberührt lassen. Gott sieht das und Gott wird dich immer mehr zu einer Person im Gebet des Glaubens machen. Und als letzten Aspekt, wir beten gemäß der Verheißungen Gottes. Ja, als sie da mit ihren Drohungen kommen, dann endlich nach dem ganzen Bekennen und so, ne, kommen sie zum Gebet. Doch jetzt, Herr, sieh auf ihre Drohungen und hilf uns, schütze uns, bewahre uns, verstecke uns. Was? Nein, so beten sie eben gerade nicht, sondern das finde ich der Hammer, wie die jetzt beten. Also da können wir uns noch 10 Scheiben von abschneiden, Vers 29 und 30. Doch jetzt, Herr, sieh auf ihre Drohungen und gib deinen Knechten mit allem Freimut, dein Wort zu verkünden. Genau darum beten sie, was ihnen gerade verboten worden ist, bei Todesandrohung. Und dann streckt deine Hand aus, damit Heilungen und Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Worum beten sie? Sie beten genau für das, was Jesus ihnen verheißen hat. Ihr aber werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem bis an die Enden der Erde. Und daran erinnern sie sich, was ist denn Gottes Wille in dem Ganzen? Ja, natürlich möchte Gott auch beschützen, da dürfen wir auch für beten. Aber sein letztendlicher Wille ist doch, dafür ist doch Jesus gekommen und am Kreuz gestorben und auferstanden, um Hoffnung zu bringen, um die Macht der Sünde und des Todes zu brechen. Das ist doch unser erster Auftrag als Christen, dass wir diese beste Botschaft nicht verstecken in unseren Herzen, in unserem Wohnzimmer, in unserem kleinen eigenen Leben, sondern das ist doch das, was uns anvertraut ist. Wir haben Leben zu bringen, ewiges Leben, durch die Predigt, durch das Wort Gottes, durch das Zeugnis. Und darum beten sie, dass Gott sie freisetzt. Gib deinen Knechten dein Wort zu verkünden mit allem Freimut. Da gibt es ein griechisches Wort, Paresia, das taucht immer wieder auf. Gott möchte Freimut schenken, dass wir nicht ängstlich zurückhalten an deinem Arbeitsplatz, da wo du vielleicht Menschen auf der Straße triffst, sondern dass Gott möchte uns eine neue Freimut schenken. Und darum sollten wir beten. Das sollte Teil jeder unserer Gebetsgruppen sein, dass wir unser ersten Auftrag, das, wofür wir als Christen von Jesus gesalbt und gesandt sind, dafür haben wir die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, dass wir vollmächtige Zeugen, ja, seiner Liebesbotschaft sein können. Und sie beten auch, gib als zweites, beten sie für die Kraft des Heiligen Geistes. Streck deine Hand aus, damit Heilungen, Zeichen, Wunder geschehen durch den Namen Jesu. Das gehört dazu. Jesus hat gepredigt und geheilt und er hat seine Jünger, auch dich und mich, ausgesandt, den Heiligen Geist gesandt, damit wir sein Wort weitergeben, aber in seiner Kraft, mit Zeichen und Wundern. Und ich freue mich so sehr, dass wir eine Gemeinde sind, ja, wo wir seit Jahrzehnten Heilungsgottesdienste durchführen. Also ich habe das noch nicht gesehen, dass ein Blinder geheilt wurde oder ein aus dem Rollstuhl aufgestanden ist, aber wir sind treu da dran. Warum? Weil Jesus es uns aufgetragen hat. Und da lassen wir uns auch nicht von abbringen. Das sagt sein Wort. Wir wollen verheißungsorientiert beten. Von dem her, was Jesus uns ja verheißen, aber auch aufgetragen hat. Und als letztes, erhört Gott denn so ein Gebet? Dieses Gebet in Einmütigkeit, dieses Gebet im Glauben, was die Größe Gottes preist über alle Bedrohung und Probleme, dieses Gebet, was ganz nach dem Willen Gottes, nach seinen Verheißungen geht? Eine gute Nachricht. Ja, Halleluja. Als sie gebetet hatten, bebte der Ort, an dem sie versammelt waren, und alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie verkündeten freimütig, da haben wir es wieder, das Wort Gottes. Gott hat ihr Gebet erhört. Und sie haben die Kraft und die Power des Heiligen Geistes erlebt, dass der Ort anfing zu beben. Da haben wir es wieder, Gott ist der Herr Himmels und der Erde. Aber viel wichtiger war, dass ihre Herzen neu erfüllt wurden mit diesem Feuer, mit dieser Leidenschaft, mit diesem Freimut, die keine Menschenfurcht kennt, sondern bereit ist, Jesus höher zu stellen als alle eigene Bequemlichkeit und Hemmnisse. Und, hier heißt es, und sie verkündeten in Freimut das Wort Gottes. Das ist die Power des Gebetes. Wenn wir so beten, wie Gott es uns gemeinschaftlich aufgetragen hat, ich glaube, dass wir als Gemeinde in eine ganz neue Zeit hineinkommen werden und diese Gebetswehen stöhnen, was Uwe gehört hat. Ich glaube, jetzt sind wir in dieser Zeit, wo es darum geht, wirklich Gott zu vertrauen. Er hat so häufig darum geredet, dass eine Erweckung, dass ein geistlicher Aufbruch kommen wird. Nicht allein hier auf unsere kleine Ansgar-Gemeinde oder Kirche, sondern Gott bereitet etwas viel Größeres davor. Aber er überlässt es uns, wie weit wir da einsteigen, wie weit wir die geistlichen Zeichen der Zeit erkennen, wie weit wir uns ins Gebet rufen lassen. Und ihr Lieben, es geht wirklich um etwas. Es geht darum, dass Menschen gerettet werden. Das letztendlich ist der tiefste Herzenswunsch Gottes. Ja, Gemeinschaft mit uns zu haben. Das ist seine Leidenschaft. Aber aus dieser Gemeinschaft mit ihm heraus möchte er, dass wir bereit sind zu beten dafür, dass viele Menschen vorbereitet werden und dass wir bereit sind, wirklich zu gehen, Boten der Hoffnung zu sein. Und er wird mit uns sein im Heiligen Geist. Und diese Leidenschaft, sie wird nur im Gebet freigesetzt. Das mit unserem guten Willen kommen wir da nicht weit, sondern nur, wenn unser Herz angezündet wird. Und das wird im Lobpreis, in der Anbetung und im Gebet angezündet. Dann sind wir wirklich Menschen, ja, die in einer Selbstvergessenheit einfach zu den Menschen unserer Umgebung gehen. Und als Letztes möchte ich noch ganz kurz erzählen, gestern hatten wir hier einen sehr, sehr bewegenden Abschiedsgottesdienst von Shu Hua. Sie war ja aus Taiwan hier als Missionarin seit vielen Jahren in Hamburg. Und seit vielen Jahren war sie schon schwerst krebskrank. Und sie hat auch hier Zeugnis gegeben. Ich weiß nicht, wer da von euch dabei war. Und sie war so im Glauben und gesagt, ja, und Gott heilt und Jesus ist mit mir. Und jetzt ist sie wenige Tage nach ihrer Hochzeit verstorben. Und dieser Gottesdienst war so bewegend. Also sie war Missionarin in All Nations. Ist ja eine internationale Missionsorganisation. Und dieser Glaube, diese Freude, das war wirklich ein Stück Himmel hier auf Erden. Und sie hat ihr kurzes Leben dafür gegeben, für diese beste Botschaft der Welt. Aus Taiwan ist sie gekommen, sie hat ihre Familie verlassen, ihre Mutter verlassen, die saß gestern genau hier vorne. Und die Mutter hat schon zwei ihrer Kinder verloren, jetzt hat sie ihr drittes und letztes Kind verloren. Und sie saß hier und sie hat Gott angebetet und ihr Zeugnis gegeben von hier vorne. Das ist der Glaube, der trägt auch in dem aller tiefsten Leid. Und diese Herzenseinstellung von diesen Geschwistern, denn haben mehrere von ihnen gefragt, und wenn jetzt jemand hier in der Versammlung ist, der Jesus noch nicht kennt, dann kommen sie doch auf uns zu. Und ich dachte, wow, in dieser Versammlung das zu fragen. Ja, aber es gab eine Frau aus der Ukraine und sie hat Jesus ihr Leben gegeben, weil sie gefragt haben, weil sie etwas von diesem Himmel auf Erden gespürt haben, diese Hoffnung, diese Liebe, die den Tod überwunden hat. Und das wünsche ich mir für mich und für uns alle, dass Gott unsere Herzen neu wirklich anzündet mit dieser ersten Liebe und dass wir ganz authentisch, so wie wir gestrickt sind, ohne Druck, aber mit einer Leidenschaft, die nur Gott schenken kann, neu ins Gebet gehen und immer letztendlich auch mit diesem Fokus nicht unter uns zu bleiben, sondern Jesus ist für alle Menschen gekommen und er möchte, dass alle Menschen gerettet werden. Amen.